Und jetzt möchte ich beten für die Kinder im Kindergottesdienst und für uns. Danke, Vater, dass du kein ferner Gott bist, sondern ganz nah, dass du Gemeinschaft, Beziehung, Enge mit uns haben möchtest, dass du uns aber auch herausforderst, dir zu folgen. Und so bitten wir dich, dass wir fest werden. Unsere Kinder, jetzt auch im Kindergottesdienst, dass dieser Kindergottesdienst dazu beiträgt, dass sie im Glauben fest werden und wachsen. Und das gilt auch für uns, das brauchen wir immer wieder. Mach du uns fest, dir mehr zu vertrauen und zu folgen. Amen. So, und jetzt ist Kindergottesdienst für euch. Manchmal weiß man ja anfänglich nicht, worauf die Dinge hinauslaufen. Da haben Eltern ein Kind bekommen und sie sind der Überzeugung, das ist das schönste, das liebste, das klügste Kind, das je geboren wurde. Kennt ihr das? Und dann wird der Bub 17, die gleichen Eltern rauben sich die Haare und sagen, so ein Kerl, große Klappe, stinkfaul, dummes Zeug nur im Sinn. Woher hat er das bloß? Bei anderen Dingen sieht man gleich, woraus hinausläuft. Wenn ein Architekt ein Haus baut, so wie unser Haus hier, als das geplant wurde, dann kann man schon am Bauplan sehen, was da draus werden wird, vorausgesetzt das Geld reicht. Heute soll es um den Anfang, um die Anfänge der Welt gehen. Und wir gehen an den Anfang der Weltgeschichte. Ein Philosoph hat mal zu diesem Schöpfungsgeschichte, zu diesem Anfangsbericht gesagt, das ist keine Geschichte, kein Plan, da ist kein Sinn zu erkennen. Wirklich? Gott, der Schöpfer, zeigt doch eigentlich von Anfang an, worauf das ganze Ding hinauslaufen soll. Können wir die erste Folie haben? Danke. Made by God. Nein, das noch nicht. Das kommt gleich noch. Schon in den ersten Versen der Bibel können wir eigentlich sehen, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Der Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 und 2 wurde sehr einseitig oder wird oft sehr einseitig gelesen und verwendet. Man liest diesen Bericht fast nur noch auf dieser Diskussion Kreationismus und Evolution. Sehr schade. Denn dieser Bericht hat noch weit mehr zu bieten als Argumente für oder gegen Evolution. Denn die Bibel ist ja kein Biologiebuch. Und der Schöpfungsbericht will jetzt nicht zuerst als wissenschaftliche Darstellung über die Entstehung der Welt gelesen werden und des Lebens. Natürlich steht in diesem Anspruch, in diesem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da steht ein ungeheurer Anspruch. Damit grenzt sich die Bibel natürlich ganz klar ab von anderen Vorstellungen über die Entstehung der Welt. Und das war schon damals so, als der Schöpfungsbericht entstanden ist, hat man sich gegenüber mythischen Vorstellungen der Völker abgegrenzt, dass man gesagt hat, es war der Gott Israels, euer Gott hat diese Welt geschaffen. Und so grenzt sich natürlich auch dieser Bericht seit 150 Jahren gegen die Evolutionstheorie ab. Aber auch das ist ja nur ein Glaube letztlich. Da hat übrigens Albert Einstein mal was sehr Schönes dazu gesagt. Der hat gesagt, wer glaubt, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, der muss auch glauben, dass bei der Explosion einer Druckerei ein Lexikon entsteht. Die Bibel sagt ganz klar, wer dahinter steht, wer alles gemacht hat, Gott. Und wir wissen, das ist nicht nur irgendein Gott, so ein mystisches Wesen, sondern es ist der Gott, der sich offenbart hat in der Bibel, der sich in Jesus Christus offenbart hat, zu dem wir Vater sagen dürfen. Und das hat was Ungeheuerliches, dass wir sagen, es ist kein ferner Gott, sondern dieser Gott, zu dem ich jeden Tag beten kann, zu dem ich Vater, Papa sagen darf, dieser Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums. Aber das ist nur ein Aspekt des Schöpfungsberichtes. Ich meine, wir müssen diesen Text auch mal mit anderen Augen lesen. Wir haben hier eine göttliche Offenbarung. So verstehe ich die Schöpfungsgeschichte, die Urgeschichte. Es ist eine Offenbarung Gottes. Ich gehe davon aus, dass Prophetie nicht nur in die Zukunft geht. Prophetie spricht immer auch in die Gegenwart, aber Prophetie kann genauso auch die Vergangenheit beleuchten. Und so sehe ich diesen Schöpfungsbericht als eine prophetische Schau, als eine Vision in die Vergangenheit, über die Vergangenheit. Gott hat die Vergangenheit offenbart. Und so verstehe ich auch diese Urgeschichte als eine prophetische Schau in die Anfänge der Welt, der Menschheit. Und er hat uns diese Offenbarung gegeben, nicht nur um über Evolutionstheorie zu diskutieren, sondern will Fragen beantworten. Die grundsätzlichen Fragen des Daseins, nämlich die Frage, woher komme ich eigentlich? Und wozu bin ich eigentlich da auf dieser Welt? Und wo gehe ich hin? Das sind die ganz großen philosophischen Fragen. Und diese Fragen beantworten sich in der Schöpfungsgeschichte in einem größeren Horizont. Woher komme ich? Das erklärt sich aus der Frage, wo kommt eigentlich alles her? Wozu lebe ich? Auch hier werde ich in einen größeren Zusammenhang hineingestellt. Wozu bin ich hier auf dieser Schöpfung überhaupt? Wozu laufe ich darum? Und wohin gehe ich? Wenn wir wissen, wohin diese Schöpfung läuft, wissen wir auch, wohin selbst wir gehen sollen. So möchte ich euch einladen, diesen Schöpfungsbericht einmal mit anderen Augen zu hören, zu sehen. Und wir wollen ihn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einmal sehen. Wir sehen jetzt also wir hören den Bibeltext und sehen dabei auch beeindruckende Bilder über unsere Schöpfung und über den Schöpfer.
Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte. So sind Himmel und Erde geworden, zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte.
Beeindruckende Offenbarung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schuf, und hier steht das hebräische Wort bara, und dieses Wort wird im Alten Testament nur dann verwandt, wenn von Gottes Schaffen die Rede ist. Wenn Menschen etwas schaffen oder bauen, dann steht hier nie bara, sondern dann steht ein anderes Wort dafür. Das heißt, bara ist sozusagen ein heiliges Wort, was nur für Gott verwandt wird, nur in Verbindung mit Gott. Und damit will die Bibel deutlich machen: Die Erschaffung der Welt, die Erschaffung des Lebens ist etwas, was nur Gott kann. Der Mensch kann bestenfalls Leben reproduzieren. Seid fruchtbar, sagt Gott. Das ist unsere Möglichkeit, Leben zu schaffen, aber immer nur reproduzieren. Der Mensch kann aus sich heraus kein Leben schaffen. Und damit sind von Anfang an schon mal die Plätze vergeben, zugewiesen. Da gingen einmal Wissenschaftler ganz stolz zu Gott und wollten zeigen, dass sie jetzt auch Leben schaffen konnten. Und ich sage: Gott, endlich sind wir soweit, wir haben es geschafft, wir haben lange geforscht. Wir sind jetzt auch in der Lage, so wie du, aus einem Klumpen Erde Leben zu schaffen. Und wir wollen dir das zeigen, unter den gleichen Bedingungen, wie du damals das gemacht hast. Und so standen sie stolz vor Gott, und Gott hat gesagt: Gut, mach mal, gleiche Bedingungen, aber ohne Erde. Gott schuf aus dem Nichts. Das ist der große Unterschied. Er hat nicht einfach tote Materie lebendig gemacht, sondern da war erstmal nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und Gott hat aus diesem Nichts etwas geschaffen und Leben gemacht. Wir können immer nur mit vorhandenem Material bauen und arbeiten. Wir können nichts aus dem Nichts schaffen. Zunächst war die Erde wüst und wirr, heißt es. Tohu wa bohu. Wenn wir zu unseren Kindern sagen: Wie schaut's denn hier aus? Ist ein richtiges Tohu wa bohu. Dann kommt das manchmal an diesen Urzustand der Erde ziemlich nahe. Tohu wa bohu, ein einziges Chaos und Durcheinander, aber das ist noch mehr. Dieses hebräische Wort meint auch lebensbedrohliche Wüste, das Grauenhafte, das Verderben bringen, da wo kein Leben möglich ist. Und die Bibel nennt diese Chaosmacht ganz einfach die Urflut. Und an Weihnachten 2004 hat uns dieser Tsunami so ein bisschen gezeigt, zu was eine Urflut in der Lage ist, wie sie vernichten kann. Und Gott hat aus dieser Urflut das Leben, eine lebenswerte Welt geschaffen. Und im Psalm 104, ist auch ein Schöpfungspsalm, da wird angedeutet, wie Gott das alles noch am Leben hält. Da heißt es, voller Achtung und Anbetung, sagt der Beter, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Das heißt, der hat die Vorstellung, wenn Gott wegschaut, dann fällt alles wieder in sich zusammen, in dieses Tohu Wabohu. Das heißt, die Welt besteht dadurch, dass Gott hinschaut, dass Gott sie am Leben erhält. Wenn Gott einen Moment wegschaut, dann kracht das Ganze wieder in sich zusammen. Auch das Neue Testament kennt diesen Gedanken. Da wird Christus gepriesen im Kolosser 1 als der Schöpfer. Und Christus ist ja bei der Schöpfung dabei gewesen. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Alles besteht durch ihn, heißt es. Das heißt, es besteht auch jetzt noch durch ihn. Das heißt, die Welt, das Universum ist kein Spielzeug, was man mal aufgedreht hat und das läuft das Ding jetzt so ab. Es ist ja auch kein in sich ruhender, unendlicher Lauf, sondern die Bibel beschreibt die Welt als etwas sehr Zerbrechliches, als etwas sehr Kostbares, was dadurch besteht, dass Gott es am Leben erhält. Gottes Gegenwart hält dieses ganze Universum am Leben. Und schaut Gott weg und nimmt Gott seine Hand weg, dann fällt es wieder in sich zusammen. Und das haben wir mit Achtung zu respektieren. Und wenn der Mensch seine Kompetenzen überschreitet und in Bereiche vordringt, die ihm nicht zustehen, dann kann nur Chaos und Verderben entstehen. Gott hat diese Welt wunderbar geordnet und je mehr wir forschen, umso mehr merken wir, wie komplex das ganze System ist. Und wir merken auch mit Erschrecken, wie mehr wir Menschen diese feine, komplexe Ordnung zerstören und kaputt machen. Von daher finde ich, ist es eine Anmaßung zu glauben, wir könnten das noch verbessern. Zum Beispiel mit der Gentechnik, dass wir sagen, wir werden das noch ein bisschen besser gestalten. Das kann eigentlich nur schlechter werden. Ist euch aufgefallen in diesem Schöpfungsbericht, wie Gott schafft? Gott schafft durch Scheiden. Das heißt, er ordnet, er trennt immer wieder, er trennt eins vom anderen. Es wird immer weiter ausdifferenziert und so schafft Gott. Also Licht wird von der Finsternis getrennt, Tag von der Nacht. Das obere Wasser vom unteren Wasser, das Festland und das Meer, die Tiere nach den Arten. Gott hat also dieses Tohu Wabohu, dieses Durcheinander nach und nach sortiert, getrennt und dadurch ist eine wunderbare Ordnung entstanden. Und das ist die Art, wie Gottes Geist auch heute wirkt, bis heute, dass Gott Chaos ordnet. Auch in unser kleinem Leben, unser kleines Chaos will Gott immer wieder ordnen und dadurch soll Leben entstehen. Und als dann am Ende der Mensch geschaffen wurde, heißt es, es war sehr gut. Zunächst heißt es ja, und es war gut. Und dann am Ende, wo der Mensch dann geschaffen wurde, heißt es, wo alles fertig war, es war sehr gut. Das heißt, der Mensch ist sozusagen die Vollendung, der Schlussstein dieser Schöpfung. Und dann sagt Gott, und jetzt, wo der Mensch da ist, jetzt ist alles sehr gut. Sozusagen die Krone der Schöpfung, so wird es in Psalm 8 auch beschrieben. Die Schöpfung ist also für den Menschen geschaffen und der Mensch für die Schöpfung. Dieses hebräische Wort, es war sehr gut, kann auch mit bereit übersetzt werden. Dann würde es heißen, Gott sah und es war bereit. Bereit für den Menschen, perfekt vorgestellt, vorbereitet. Das war ein erster Gedankenkreis. Gott hat diese Welt für uns geschaffen, nicht einfach nur, damit sie existiert, sondern für uns Menschen alles vorbereitet. Ein Lebensraum, in dem wir leben sollen, uns entfalten sollen, den wir bebauen, beschützen sollen. Etwas sehr Zerbrechliches hat Gott uns anvertraut. Und dann heißt es, dann sprach Gott. Geht's heute nicht? Mal weiterdrücken. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild uns ähnlich. Wenn man das so liest und merkt, jetzt kommt so auf den Höhepunkt zu, auf den Menschen, dann spürt man langsam, wie Gott nochmal innehält. Es ist wie so eine kurze Pause, kurzes Innehalten voller Anspannung, kurz vor der Vollendung. Und ich spüre darin, wenn man das so liest, auch so dieses Innehalten, wollen wir wirklich? So, das heißt ja, lasst uns Menschen machen, da wird die Dreieinigkeit angedeutet, dass Gott sagt, wollen wir das wirklich? Und dann steht der Entschluss fest, ja, lass es uns tun, lass es uns tun. Lasst uns Menschen schaffen. Es ist Samstagnachmittag. Seit Montag hat Gott sehr viel geschaffen. Also der Mensch ist eigentlich erst am Samstagnachmittag entstanden, da ist schon ganz viel passiert. Und liest man diesen Schöpfungsbericht, dann wird das mit der Zeit eindeutig. Immer wieder der gleiche Aufbau, Einleitung, Gott sagt, was werden soll, Befehl, es werde und dann schließlich die Durchführung, es wurde und dann Schluss die Bewertung, es war gut. So geht das bis Samstagmittag eigentlich durch. Und am Samstagnachmittag, dann kommt der Abschluss, die Krönung, der Höhepunkt. Dann sagt Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über alles. Und dann spüren wir, wie Gott den Atem anhält und den Menschen schafft. als Mann und als Frau. Damit ist die erste Grundfrage geklärt. Gott hat uns gewollt. Die Frage, wo komme ich her, beantwortet sich daher, Gott hat mir das Leben, hat uns das Leben geschenkt. Die ganze Schöpfung ist von Gott gewollt und für uns gemacht, mit einer klaren Absicht. Wir sind gewollt, kein Nebenprodukt der Evolution, sondern Gott hat uns ganz bewusst gemacht. Und diese Einsicht lässt sich ja auf das Leben eines jeden einzelnen Menschen herunterbrechen. Da ist keiner von uns irgendwie zufällig entstanden und schon keiner ist ein Unfall. Selbst wenn deine Eltern dich nicht gewollt haben, wenn du nicht geplant warst, Gott hat dich gewollt. Er hat gewollt, dass du lebst und dass du hier zu dieser Zeit, in diesem Ort, in dieser Gegend, auf diesem Globus rumläufst. Gott hat dich gewollt. Unser Leben ist ein kostbares Geschenk aus der Hand Gottes, made by God. Was ist das Besondere eigentlich des Menschen? Worin liegt diese Einzigartigkeit? Am aufrechten Gang, das können die Primaten auch. An der Fähigkeit zu denken. Tierexperimente zeigen erstaunliche Denkleistungen von Tieren. Dass wir kommunizieren können, selbst die Fische haben eine hochkomplexe Kommunikationsform, Schwarmintelligenz. Wir haben es vorhin in Bildern gesehen, das kriegen wir Menschen nicht so hin. Wir haben vieles, was die Tiere auch haben. Wir können auch empfinden, auch Tiere können empfinden. Was also macht den Menschen letztlich zum Menschen? Der Mensch bekommt seine Einzigartigkeit daher, dass er als Abbild Gottes geschaffen wurde. Das unterscheidet ihn vom Tier als Gegenüber. Gott will Beziehung zu dem Menschen. Er will ein Gegenüber haben, mit dem er Beziehung aufnimmt. Das ist der wesentliche Unterschied zur übrigen Schöpfung. Der Mensch soll als Gegenüber Gottes über die Tierwelt, über diese Schöpfung herrschen. Und das setzt natürlich Beziehung voraus. Das heißt, Gott möchte Beziehung mit uns haben. Der Mensch bekommt den Auftrag zum Herrschen, aber nicht so nach dem Motto, hier hast du eine Welt, kannst du mal was damit machen, sondern das soll in Beziehung mit Gott geschehen. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich, was wir machen mit dieser Welt. Das heißt, dass wir auch miteinander im Gespräch bleiben, wenn wir diese Welt gestalten und ordnen wollen. Gott hat von sich aus immer wieder das Gespräch mit uns gesucht. Wir waren es, die das Gespräch abgebrochen haben. Zunächst war es so, dass Gott dann mit den Menschen Namen für die Tiere ausgesucht hat. Also da hat man gemerkt, wie das weitergehen soll. So hat sich das Gott wahrscheinlich dann weiter vorgestellt, dass wir im Gespräch mit ihm jetzt diese Welt gestalten, bebauen, beherrschen. Aber immer im Gespräch mit Gott. Aber durch den Sündenfall ist diese Kommunikation dann gestört. Übrigens, unsere arabischen Brüder nennen das nicht Sündenfall. Ich finde das, wenn ich das jetzt so höre, eigentlich eine sehr sachliche Sache, Sündenfall. Unsere arabischen Brüder nennen das Verrat. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Der Verrat, Gottes Güte verraten. Der Mensch hat uns etwas Wunderbares geschenkt und wir verraten das. Und seitdem ist ein Knicks drin, ein Bruch. Aber Gott hat von sich aus immer wieder an diesem Gespräch festgehalten, hat immer wieder Kontakt mit uns aufgenommen. Noah, ich lasse eine Flut kommen. Abraham, dich erwähle ich. Gott hat also immer wieder das Gespräch gesucht. Das macht er bis heute noch. Und mit Jesus Christus ist Gott zu uns gekommen. Das Wort Gottes wurde Mensch. Er hat also durch die Person zu uns gesprochen, durch Jesus Christus. Gott hat auf vielfältige Weise zu uns geredet, heißt es im Brief an die Hebräer. Zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott will also mit uns im Gespräch bleiben. Wozu leben wir also? Gott hat uns gewollt, dass wir mit ihm leben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir eine enge Beziehung mit ihm haben, dass wir im Gespräch mit ihm bleiben. Wir leben für ihn und mit ihm zusammen sollen wir diese Welt gestalten. Ein letzter Gedanke zum Abschluss. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte. Und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Was wir hier lesen, ist auch wieder sehr ernüchternd. Wir sind nicht die Vollendung der Schöpfung. Wir sind vielleicht die Krone der Schöpfung, der Höhepunkt, aber nicht die Vollendung. Wer jetzt meint, am Samstagabend war das ganze Ding abgeschlossen, fertig, der hat sich getäuscht. Der eigentliche Abschluss kommt erst am Sonntag, am siebten Tag. Es war nicht der Mensch, der letztlich den Abschluss der Schöpfung darstellt, sondern Gott setzt nochmal ein Zeichen und sagt, die Ruhe ist der Abschluss. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er geschaffen hatte, durch die Ruhe, durch den Ruhetag. Das heißt, nicht die abgeschlossene Arbeit ist die Vollendung, Nicht das fertige Produkt, was wir geschaffen haben, weil wir sagen, jetzt habe ich was ganz Tolles geschaffen, jetzt ist es vollendet. Nein, das ist noch nicht die Vollendung, sondern die Vollendung ist dann der Abstand von diesem Werk, die Ruhe. Wir definieren uns ja über Leistung, über das, was wir schaffen, bauen und erreichen können, aber das ist nicht unsere Bestimmung. Die Bestimmung ist letztlich die Ruhe, der Ruhetag. War Gott müde? Ja, so eine Schöpfungswoche, das strengt schon ganz schön an. Aber Gott war nicht müde, dass er jetzt gesagt hat, ich habe eine Pause nötig. So war das nicht. Gott hat ein Zeichen gesetzt dadurch, dass er diesen Ruhetag geschaffen hat. Ich habe überlegt, was war das Zweite, was Adam und Eva gesehen und von Gott erlebt hatten. Zunächst wurden sie geschaffen, schlagen die Augen auf, sind wir da, da ist Gott, da sind wir. Dann gibt er den Auftrag, erklärt, was, wie das mit dem Essen läuft, wo was ist. Und dann ist Samstagabend, so, dann haben sie sich wahrscheinlich schlafen gelegt. Und was sie als, dann als Nächstes erlebt hatten, war ein Gott, der ruht. So fing es bei denen eigentlich an. Ne? Also der erste richtige Tag, sie wurden am Ende dann dieses sechsten Tages geschaffen. Und der erste Tag im Leben der Menschen war Ruhetag. Finde ich stark. Das fängt erstmal mit Ruhe an. So großer Auftrag, die Welt bebauen und bewahren und schaffen, herrschen. Aber jetzt machen wir erstmal Pause. So fängt Gott an. Das heißt, sie haben keinen vielbeschäftigten Gott erlebt, der ganz viel zu tun hat und zu schaffen hat, alle Hände voll zu tun, sondern sie erlebten zunächst einen Gott, der ruht. Er trennte die Arbeit von der Ruhe. Wir haben, die Ruhe und Arbeit. Wir haben gemerkt, Gott schafft, indem er ordnet, trennt. Und die letzte Trennung ist eben, dass er die Arbeit und die Ruhe voneinander trennt. Er sondert einen Tag aus. Und das ist eine göttliche Schöpfungsordnung. Dadurch hat die Schöpfung eine Struktur. Und das ist das Gegenteil von Chaos. Das heißt, wenn wir diese Trennung, diese letzte Trennung, Ruhe und Arbeit nicht einhalten, nicht sauber vollziehen, dann fällt es auch wieder ins Chaos zurück. Die Trennung von Arbeit und Ruhe ist von Gott gegeben, damit wir stabil bleiben. Und wer das nicht einhält, der merkt das selber, der wird nach und nach instabil. Gott hat diesen Tag geheiligt, gesegnet. Darauf liegt ein Segen, wenn wir diese Ordnung einhalten. Ich wüsste ja gerne, wie Gott diesen Tag geheiligt und gefeiert hat. Hat er lange geschlafen erstmal oder hat er einen Ausflug gemacht mit Adam und Eva, so ein bisschen die Schöpfung angeschaut oder hat er mit ihnen zusammen gefeiert? Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie einfach zusammen gefeiert haben. Wir wissen es aber nicht. Das Wort ruhen heißt einfach aufhören. Gott hat aufgehört. Ruhe, aufhören. Wir sind also zum Aufhören geschaffen. Auch das finde ich einen interessanten Aspekt in der Schöpfungsgeschichte. Wir sind nicht nur zum Arbeiten geschaffen, sondern auch zum Aufhören. Und damit kommen wir zur letzten großen Frage, nämlich wo gehen wir hin? Die Bibel spricht im Hebräerbrief von einem ewigen Aufhören, von einer ewigen Ruhe, in die wir einmal eingehen sollen. Das ist das Ziel. Ein ewiger letzter Ruhetag, aber kein Schlafen vor sich hin, dämmern oder dösen, sondern ein Ruhen bei Gott, in Gott. Und das kann ich mir als ein richtig schönes Feiern vorstellen. Das ist das Ziel unseres Daseins. Und jeder kleine Sonntag ist schon mal so ein kleines Vorzeichen für diese Ruhe, in die wir einmal gehen sollen und für die wir bestimmt sind. Gott hat also gewollt, dass wir leben. Das ist unser Ursprung. Wir sind kein Zufallsprodukt, sondern Gott hat jeden von uns gewollt, dass wir leben. Er möchte, dass wir mit ihm leben und diese Welt gestalten. Und er möchte, dass wir zu ihm hinkommen, bei ihm zur Ruhe finden, jeden Sonntag und für immer und ewig bei ihm die Ruhe finden. Das ist unser Ziel. Amen.